was ist denn jetzt eigentlich nachhaltig investieren?
Aber es gibt ETFs, die dann wirklich diesen ESG-Ansatz abdecken.
Und das ist ja immer unsere Kernaussage, jede Frau muss investieren, jede Frau muss sich um ihre Finanzen kümmern.
Wie sieht so eine nachhaltige Strategie dann im Einzelnen tatsächlich aus?
In meiner Meinung ist nachhaltig investieren eigentlich ja auch nicht nur nachhaltig im Sinne von ökologisch und so weiter, sondern auch im Sinne von zukunftswirksam. Hallo Isa.
Hi Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ich freue mich riesig, dass wir heute mal zusammensitzen, denn diese Kombo gab es ja noch nie im Podcast.
Ja.
Ja, guck mal, du musst auch überlegen.
Ich musste echt überlegen, ja, weil eigentlich dachte ich, wir hätten schon mal zusammen aufgenommen. Nee,
war's irgendwie, das war, glaube ich, mit Leonella. Hattest du die Immobilienfolge gemacht? Und ich weiß gar nicht, ob du auch mit Annabelle schon mal, glaube ich, auch zusammen saßt.
Nein, nur mit Jenny.
Mit Jenny, okay, ja, genau. Und Jenny und Leo. Das heißt, Isa hat sie bisher rar gemacht, aber ich freue mich sehr, dass ich sie heute für die heutige Folge gewinnen konnte, denn wir haben ein richtig cooles Thema mitgebracht, welches wir auch beide immer mal wieder in den Beratungen gespiegelt bekommen von unseren Kunden, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltig investieren. Das ist immer phasenweise, finde ich, mal mehr, mal weniger Thema, aber es ist natürlich ein allgegenwärtiges Thema auch in unserer Gesellschaft und deswegen beschäftigt es auch viele Frauen da draußen in Bezug auf ihre Finanzen. Und dabei ist uns schon sehr aufgefallen, dass sehr viele Mythen im Umkreis sind, sage ich mal. Was ist denn jetzt eigentlich nachhaltig investieren? Worauf muss ich achten? Gibt es bestimmte ETFs oder Fonds? Gibt es Siegel? Wofür stehen die? Also es ist so viel Unwissenheit rund um das Thema. Und das wollen wir heute ein für alle Mal auflösen, damit wir genau diese Folge dann auch unseren Kundinnen und allen Frauen da draußen, die sich für das Thema nachhaltig interessieren, empfehlen können, damit sie sich ihr eigenes Bild machen können. Und am Ende ist es ja immer das Wichtigste, selbst ermächtigt und selbstbestimmt zu investieren nach den eigenen moralischen, ethischen Vorstellungen. Oder?
Genau. Klasse.
Nice. Bevor wir reinstarten, würde ich super gerne unsere beliebte Rubrik Spill the Cash einmal machen. Und zwar die Nachhaltigkeitsversion. Das heißt, ich möchte von dir, Isa, einmal hören, was war quasi dein Fail-Nachhaltigkeitskauf und was war so was, wo du gesagt hast, da habe ich nachhaltig, ne, ich muss jetzt nicht im Geldbereich investiert sein, sondern einfach generell, wo hast du dein Geld nachhaltig ausgegeben und du hattest so einen richtigen Gewinn dadurch? Weißt du, da spontan was.
Also, für mich ist ja immer so dieses Thema mit Nachhaltigkeit, entweder etwas zu nutzen, was es schon gibt. Also das fängt ja zum Beispiel auch in dem Bereich an, dass ich wenig davon halte, veganes Leder zu kaufen zum Beispiel. Mhm. Warum? Weil ich finde, es gibt so viele schöne Secondhand-Stücke, die zum Beispiel sogar aus echtem Leder bestehen können, dass ich mir denke, warum muss man irgendwie Plastik, die Meeresverschmutzung, wie auch immer, sind Themen, warum muss man da jetzt also eher mehr Konsum, um diese Nachhaltigkeit gefühlt zu bewirken, statt zu gucken, dass man eher auf Dinge, die bereits da sind, zu gehen, weil das ist für mich persönlich der nachhaltigere Gedanke, einfach da zu gucken, irgendwie, wie kann ich da unterstützen, dass man diesen Kreislauf so ein Stück weit durchbricht. Und genau, anfangs war das auch mal ein Thema bei mir, deswegen auch da habe ich dann immer geguckt, okay, was kann ich jetzt Nachhaltiges kaufen, anstatt eben diesen Kreislauf eben durchbrechen und weniger zu kaufen, minimalistischer quasi da ranzugehen an die Sache und auch vielleicht mal mit Freundinnen irgendwie ein Kleidungsstück zu tauschen oder mal auf dem Flohmarkt ein schönes Secondhand-Stück, ich weiß von dir, die schöne Jacke, die du trägst, die kommt aus Hamburg, aus der Stadt, in der ich lebe, auch aus einem Secondhand-Shop und ist eben so ein richtiger Eye-Catcher und das wäre sie nicht, wenn sie einfach so neu von der Stange gekauft worden wäre, sondern es ist tatsächlich so eine Jacke mit Geschichte und das ist so ein bisschen das Thema bei nachhaltigen Käufen, finde ich. Dementsprechend, also ich gucke auf diese Kette sozusagen, auf die Wertschöpfungskette auch in dem Sinne.
Mhm. Hast du denn auch mal, wenn du sagst, das ist dir mit der Zeit bewusst geworden, hast du denn auch mal irgendwas gekauft, was Nachhaltigkeit versprochen hat, aber wo du im Nachhinein gesagt hast, ey, das war jetzt irgendwie voll der unnötige Kauf, das hat gar nicht das Versprechen letztendlich eingehalten?
Genau, das meine ich damit tatsächlich. Also dieses, ich habe dann vieles, was nachhaltig ist, gekauft, aber habe insgesamt mehr gekauft.
Ja.
Das heißt also, das Umdenken hat dahingehend stattgefunden, dass ich gesagt habe, ich kaufe insgesamt einfach viel weniger und denke viel mehr nach. Das heißt also, dass es sozusagen dann aus diesem Fail entstanden, dass man dachte, okay, jetzt habe ich auf alle Siegel geachtet, bei Bettwäsche irgendwie Bio-Siegel und nachhaltige Baumwolle oder solche Dinge, anstatt einfach mal zu gucken, Mensch, der Schrank ist voll eigentlich. Also das ist so ein bisschen der Fail, genau.
Voll gut. Tatsächlich kann ich mich da nur anschließen, so diese Reise habe ich auf jeden Fall auch für mich festgestellt. Fing auch an, dass ich mich zu Schulzeiten angefangen habe, vegan zu ernähren. Und dann zum Beispiel sehr häufig, vielleicht kennst du das, wenn man Avocado mit so einem Kala Namak, mit so einem Schwefelsalz bestreut, dann soll das diesen Eigeschmack nachahmen.
Ah ja.
Und das war immer total das Ding. Ich habe wirklich tagtäglich Avocados mit diesem Schwefelsalz mir reingehauen, weil ich diesen Geschmack von meinem Eibrötchen wieder haben wollte, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, Avocados, die kommen irgendwie aus Gebieten, da wird es auch mit Nachhaltigkeit nicht so eng genommen oder da gibt es einfach Umweltprobleme, die durch den Anbau von Avocados massiv verschlechtert werden. Dazu werden die halt eingeflogen nach Deutschland, sehr viele Emissionen. Und auf der anderen Seite kenne ich indirekt Menschen, die auch in kleiner Population Hühner bei sich irgendwie auf dem Hof halten. Und dann habe ich halt so ein bisschen umgedacht, ob es dann wirklich auch vielleicht zu einfach gedacht ist, einfach zu sagen, okay, generell sich pflanzlich oder überwiegend pflanzlich zu ernähren, senkt die Emissionen im Durchschnitt, weil wir ja einfach sehr viel auf Massentierhaltung in der Gesellschaft setzen. Ne? Und wenn man halt guckt, keine Ahnung, Rindfleisch aus konventioneller Tierhaltung werden mit Soja gefüttert, was wiederum aus dem Regenwald kommt, was also indirekt natürlich zur Abholzung der Regenwälder führt. Das heißt, man kann im Durchschnitt die Aussage treffen, wer sich überwiegend pflanzlich ernährt, senkt damit seinen CO2-Fußabdruck. Aber jetzt, wenn man sich solche Details anschaut, ist trotzdem das Hühnerei vom Nachbarn deutlich nachhaltiger als die Avocado aus dem Regenwald mit ein bisschen Schwefelsalzen, um den gleichen Geschmack zu haben. Mhm. Und dahingehend hat sich das dann bei mir ein bisschen ausdifferenziert, dass ich mich jetzt nicht mehr als 100% vegan labeln würde, sondern da einfach für mich in jedem Bereich, sag ich mal, Teilentscheidungen getroffen habe. Wie du zum Beispiel angesprochen hast, meine liebste Jacke ist eine Vintage-Lederjacke. Und ich finde auch, das ist auf jeden Fall einer meiner Favorite-Käufe, weil es ist halt im Endeffekt nachhaltiger, weil diese Jacke ja schon da ist und sie hält wahrscheinlich auch länger aufgrund ihrer guten Qualität, als es jetzt eine ähnlich geschnittene Jacke aus dem New Yorker tun würde, die ja aus Kunstleder ist. Weil da habe ich in der Vergangenheit auch total blöde Erfahrungen gemacht, dass Schuhe aus Kunstleder nach einem Jahr einfach wieder für die Tonne sind. Und was ist eigentlich nachhaltig? Und ich glaube, das führt uns eigentlich auch schon zum Punkt, Nachhaltigkeit ist sehr individuell. Das heißt, wir müssen erst im ersten Schritt herausfinden, wie definieren wir selber Nachhaltigkeit, damit wir dann gucken können, wie definieren das zum Beispiel Siegel, Anbieter von, sei es die Bio-Banane oder sei es der ETF. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, den wir heute einmal durchleuchten, damit alle Frauen am Ende sagen können, das ist meine Definition von Nachhaltigkeit und ich weiß, wie ich diese bekommen kann.
Ja, ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt, manche gehen nach Siegeln und manche gucken eher auf die Wertschöpfungskette. Ja. Ich bin ja so leidenschaftlich mit Investments irgendwie dabei und analysiere gerne Unternehmen, solche Dinge und gucke immer auf die Wertschöpfungskette. Das heißt, ich schaue immer, wie kommt denn das Unternehmen überhaupt zu dem Wert, was es irgendwie bringt, weil Nvidia irgendwie einen Chip herstellt, heißt das nicht, dass Nvidia als einziges Unternehmen dafür gebraucht wird, um diesen Chip zu bieten, sondern es fängt viel früher einfach an. Und das ist eben genau das Thema, was auch in dem Nachhaltigkeitspunkt immer wieder zum Tragen kommt, wo ich auch einfach sehe und genau wie du das auch schon beschrieben hast, da kann dann das Hühnerei vom Nachbarn, von glücklichen Hühnern, die nachhaltigere Variante sein, als eben irgendwie die vegane Alternative, die jetzt gefühlt dann vielleicht ethisch verträglicher wirkt, aber wo man nicht wirklich hinguckt, sondern man kauft im Prinzip ein Siegel und genau das ist bei Investments eben auch das Thema. Man muss sich wirklich fragen, wo stehe ich hinter, was möchte ich unterstützen und wo ist es mir einfach nur wichtig, dass die Plakette stimmt.
Ja, genau. Wir können ja vielleicht mal uns genauer mit diesem Begriff ESG bezeichnen. Das wird ja sehr häufig genannt im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und da finde ich, ist es ganz schön, dass man nämlich in drei verschiedene Säulen letztendlich teilt. Also ESG, das steht für E, steht für Environment, also für die Umwelt. Das S steht für Social, also für Gesellschaft. Und das G steht für Governance, also Unternehmensführung. Denn häufig denkt man an das, was wir zuerst sagten, nachhaltig, umweltschonend, CO2-Fußabdruck. Aber es gibt ja noch andere Bereiche. Es gibt auch soziale Nachhaltigkeit und es gibt auch Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. Vielleicht magst du mal auf diese drei Themenbereiche nochmal genauer eingehen, was da eigentlich hintersteckt.
Ja, genau. Also es ist im Prinzip so, dass dieser Filter guckt im Prinzip Wie ist nach einem Punktesystem, sind diese drei Punkte quasi aufgeteilt? Mhm. Und auch da muss man sich dann wieder eher fragen, also lege ich eher Wert auf Unternehmensführung? Und auch da, wie soll die Unternehmensführung sein? Mhm. Weil was für den einen nachhaltig und menschlich in Anführungszeichen ist, muss für den anderen nicht so sein, doof gesprochen. Und dann natürlich auch diese Thematik mit der Umwelt. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Also eben dieses ESG-Siegel an sich im Grundsatz, aber natürlich auch weiter drunter dann eben noch weitere Klassifizierung, die das quasi noch stärker sortieren. Ja. Also im ersten Schritt sich mal zu fragen, nach was möchte ich das denn sortieren? Möchte ich einfach nur irgendwie Waffen ausschließen? Möchte ich einfach Öl ausschließen oder Kinderarbeit? Mhm. Das ist so das Grobe. Und auch wenn man das für sich ja festgestellt hat, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir grundsätzlich viele Dinge davon auf gar keinen Fall wollen. Mhm. Aber inwieweit kann man sie auch überhaupt kontrollieren? Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte Kinderarbeit zum Beispiel ausschließen in meinem Investment, wie weit kann ich da zurückgehen sozusagen und diese Kette tatsächlich auch kontrollieren über dieses Siegel? Denn das ist ja wie bei einem Bioland-Siegel oder bei bestimmten bei Nahrungssiegeln sozusagen, die Bio definieren, ist es eben so, dass zum Beispiel bei einem Siegel kann das Kartoffelfeld neben einem konventionell betriebenen Kartoffelfeld sein und wenn dann ein Windstoß kommt, werden die Pestizide irgendwie rübergeweht, jetzt doof gesagt, auf die Bioland-Kartoffel und ob ich dann am Ende die Kartoffel, die ich esse, dann tatsächlich noch so krass bio ist, ist dann so ein bisschen die Frage und genauso ist es eben bei diesen Investment-Siegeln auch. Es müssen bestimmte Prozente nur eingehalten werden. Das heißt also, es ist dann nicht alles 100% nachhaltig, sondern es können eben bestimmte Ansätze eben dann sozusagen das ausschließen oder aber auch nur zu teilen, also nur prozentual. Und das gilt es quasi da auch zu klären im ersten Schritt, was ich da möchte.
Ja, das stimmt. Ich habe da auch noch mal eine ganz spannende Anekdote, wo du gerade erwähntest, dass man es ja nur bis zum gewissen Grad nachvollziehen kann. Ich kann hier keine Namen nennen, aber ich habe neben der Schule, neben dem Studium mal bei einem Fast-Fashion-Anbieter gearbeitet, einfach so ein klassischer Nebenjob an der Kasse. Und da war es aber ganz wichtig für die Einarbeitung, dass wir einmal in so ein Bootcamp gehen. Wir waren ja alle nicht vom Fach, haben keine Einzelhandelsausbildung gemacht, deswegen wurden wir halt einfach quasi im Verkäuferischen geschult, aber auch für die Unternehmensphilosophie sensibilisiert. Und dann mussten wir uns einen Imagefilm angucken, der 1:1 beweisen sollte, dass es auf jeden Fall keine Kinderarbeit gibt in diesem Unternehmen. Das quasi, da haben sie einmal mit der Kamera natürlich unangekündigt, mal eine der Fabriken, weiß ich nicht, Thailand, Bangladesch oder Indien, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwo auf jeden Fall, wo die Kleidung für diesen Hersteller produziert wurde, wurde man mit der Kamera mitgenommen. Und dann wurde mal so eine total schöne, total harmonische, aufgeräumte Textilfabrik gezeigt, wo natürlich nur entsprechend Menschen arbeiten, die alt genug sind. Und da auf keinen Fall, alle wurden befragt, nein, hier wurde noch nie, haben wir noch nie Minderjährige eingestellt. Und da dachte ich mir so, genau, dieser eine Tag, wo für den Anbieter gefilmt wurde, war bestimmt alles ganz unabgesprochen mit dem ganzen Kamerateam und Ausleuchten und so weiter. Wahrscheinlich haben die Menschen gar nicht gewusst, dass an dem Tag, also ich möchte denen nicht unterstellen, dass dort auf regelmäßiger Basis Kinderarbeit betrieben ist, aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass für Fast Fashion ganz viele ethische Richtlinien nicht eingehalten werden. Das ist ja neben der massiven Müllproduktion ein großes Thema dahinter. Und da dachte ich mir auch so, das ist halt Image. Die wollten natürlich die Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, so konditionieren, dass sie dahinter stehen und sagen, nein, das ist ein Unternehmen, mit dem kann ich ethisch resonieren und ich kann auch meinen Kundinnen und Kunden mit einem guten Gewissen sagen, hier findet ihr nur quasi nachhaltig produzierte oder fair produzierte Kleidung. Das fand ich einfach sehr spannend, weil es ja...
Es ist am Ende Marketing.
Es ist Marketing.
Genau, und das ist es eben. Also wenn diese Siegel, die man nutzt, in welchem Bereich des Lebens auch immer, wenn die Marketingzwecke quasi verfolgen, dann ist es immer so, okay, ich kann jetzt irgendwie sagen, ich investiere nachhaltig, ich kaufe nachhaltige Kleidung oder so, aber was dahinter steckt, wenn mich das gar nicht so interessiert oder ich da gar nicht so hinter gucke, dann ist halt immer die Frage, ob ich damit so den Sinn dann auch getroffen habe. Ne?
Genau, das ist nämlich, das ist ganz, das Gefährliche ist das Greenwashing-Risiko. Ne? Mhm. Da, wo Menschen mit sehr blauäugigen Intentionen rangehen und sagen, ich möchte mir eigentlich ein gutes Gewissen einkaufen, da kann sehr schnell Reibach mit betrieben werden. Ne? Ja. Das ist es halt, wo wir auch versuchen, auch unsere Kunden für zu sensibilisieren, dass wer wirklich nachhaltig investieren möchte, sich bitte auch die Zeit nimmt und sich selbst auch nochmal in Eigenrecherche die einzelnen Siegel eben anguckt. Vielleicht magst du nochmal die Filterleiter durchgehen. Da gibt es ja verschiedene, sag ich mal, Eskalationsstufen, wie streng die eigentlich vorgehen.
Genau, das ist richtig. Also ESG screened ist im Prinzip nur die schlimmsten Fälle werden rausgefiltert. Also,
das gröbste Sieb, sagen wir mal.
Das gröbste Sieb, genau. Also ich komme irgendwie auf den Acker und sehe, da ist die Kinderarbeit und sage dann, okay, das ist es nicht.
Das ist nicht.
Leicht gefiltert, dementsprechend also genau das gröbste Sieb. Dann haben wir dieses ESG enhanced. Das ist quasi ein moderater Filter. Also auch da ist natürlich immer wieder die Frage, also jeder Index. Also ein ETF unterliegt ja einem gewissen Index und dementsprechend ist das ja quasi schon der Filter für das, was in den ETF reinkommt. Und wenn man dann noch das, was in den ETF reinkommt, nach Nachhaltigkeitsmethodik filtert, dann ist das eben unter anderem diese ESG-Methodik. Und moderat kann man jetzt ja auch wieder so ein bisschen, ist eine Auslegungssache und ist tatsächlich dann auch innerhalb der einzelnen ETFs auch nochmal unterschiedlich. Also auch da kann man nicht sagen, ich habe jetzt den einen ESG-Enhanced-Filter drauf und der ist bei allen ETFs dann gleich, sondern ist dann auch eine Indexmethodik dahinter. Das heißt also, auch das ist etwas komplizierter, als es sich anhört.
Also gibt es quasi keine übergeordnete Nachhaltigkeitsabteilung oder Nachhaltigkeitspolizei, die über alle gleichmäßig überwacht und ein einheitliches Kriterium hat, sondern jede Fondsgesellschaft, sagen wir mal, hat ihre eigene Nachhaltigkeitsabteilung, die nach ihren eigenen Maßstäben, ihre eigene Schablone oder ihr eigenes Sieb, wie wir gerade gesagt haben, drüberlegen und danach entscheiden, was in ihren Augen, in dem Fall, welche Nachhaltigkeitsstufe verdient.
Ja, kann man grob so sagen. Das ist natürlich jetzt, wenn man ganz tief fachlich da reingeht, muss man da immer noch gucken. Also der Index ist am Ende ja das Entscheidende. Mhm. Und es kommt dann eben darauf an, nach welchem Index sich dann die Fondsgesellschaft quasi richtet. Aber im Grundsatz ist das grob richtig. Die Filter, die sie dann anwenden, eben diese Leiter, die du gerade angewendet hattest, sind dann eben da nochmal quasi drunter gelegt. Viele haben aber dann trotzdem nur diesen Zusatz ESG einfach dabei und man müsste dann eben tiefer reingehen, um zu gucken, wie der Filter sich dann definiert. Ne?
Genau.
Als nächstes gibt es dann noch ESG Leaders, also das ist so ein Best-in-Class-Ansatz, also deutlich strenger, nur die Besten der Klasse, also die Besten, die besten Unternehmen in dem Sinne, es kann noch passieren, aber sie sind noch am besten davor, sage ich jetzt mal.
Das heißt ja auch, sag ich mal, wenn man eine, nehmen wir mal Schulklassen, man hat eine Schulklasse A, die hat sehr gute Noten, Schulklasse B hat eigentlich sehr schlechte Noten, aber dann gibt es trotzdem die Best in Class, die sind im Vergleich zu Klasse A trotzdem noch nicht so gut, aber zumindest kann man ja sagen, sie sind das Beste vom moderaten Durchschnitt.
Genau, das ist Best-in-Class-Ansatz, richtig. Genau, dementsprechend, das ist richtig. Und dann haben wir noch einen Zusatz. Manche ETFs tragen auch beides im Namen, SRE. Das ist eben tatsächlich dann auch sehr streng. Also wenn man wirklich sagt, ich möchte diese Nachhaltigkeitsthematik nur über ein Siegel abdecken und möchte mich gar nicht jetzt großartig drum kümmern oder dahinter gucken, ist ein guter Ansatz zu sagen, ESG und SRE kann man zum Beispiel kombinieren. Denn da haben wir eben ein kleineres Anlageuniversum. Insgesamt ist das einfach deutlich strenger. Und als nächstes gibt es dann noch Climate, Net Zero und Paris Aligned. Das ist dann schon extrem gefiltert und eben Klimaabkommen stecken besonders dahinter. Das heißt also, auch da, je länger der Name am Ende des Tages, ist dann auch das, was drinsteckt, tatsächlich ein bisschen komplizierter. Aber es gibt ETFs, die dann wirklich diesen ESG-Ansatz abdecken, die einen SRI-Zusatz haben und eben sogar noch diese Pariser Klimaabkommen-Thematik ein Thema ist.
Also so finden unsere Kunden das, wenn sie das jetzt recherchieren wollen, dass sie einfach nach diesen Zusätzen gucken, die du gerade genannt hast.
Genau, je nachdem. Ne? Es gibt natürlich auch nicht von jedem Index diese Varianten. Das heißt, auch da ist natürlich immer auch sehr entscheidend, wie wichtig ist mir grundsätzlich das, weil da kommen wir sicherlich auch noch zu, aber das Thema ist natürlich dann auch Rendite am Ende des Tages. Wenn ich so viel aussiebe, sind zwei große Punkte natürlich nachteilig. Und zwar das eine ist, ich habe irgendwann so stark gesiebt, dass bestimmte Branchen gar nicht mehr reinkommen können in diesen Index, weil die keinen dieser Ansätze irgendwie treffen. Das heißt also, ich habe mich selber quasi einem gewissen Klumpenrisiko ausgesetzt, da ich halt vieles gefiltert habe und somit nicht mehr breit streue, was die Unternehmen angeht. Ja. Heißt also, ich sitze dann am Ende da zwar mit einem ETF gefühlt, aber habe dann eine so geringe Verteilung in den Branchen, dass wenn dann mal am Markt tatsächlich irgendwie das so ein bisschen auf und ab geht und dann, was weiß ich, Pharmazie irgendwie gerade einen Satz macht, dann zieht das natürlich insgesamt den Index stark runter. Das heißt also, das ist so ein bisschen das Thema.
Kurze Pause vom eigentlichen Thema. Anna, du wolltest doch noch was Wichtiges loswerden, oder?
Dein Geld liegt auf dem Tagesgeldkonto und die Altersvorsorge schiebst du seit Monaten vor dir her. Bei deinem aktuellen Finanzberater fühlst du dich nicht ganz wohl oder beim Investieren denkst du dir, ich sollte anfangen, aber ich weiß nicht ganz, wo ich anfangen soll. Dann ist unsere Investmentberatung wie für dich gemacht. Von Frauen für Frauen. Du startest mit einem kostenlosen Erstgespräch mit deiner Investmentexpertin, so wie mir zum Beispiel. Danach individuelle 1-zu-1-Begleitung rund um Vermögensaufbau, Altersvorsorge und finanzielle Absicherung. Ganz auf dich und deine Ziele ausgelegt. Komplett online, deutschlandweit, Beratung auf Augenhöhe und endlich ein konkreter Fahrplan, der zu deinem Leben passt. Buch dir jetzt dein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.
So, und jetzt wieder zurück zum Thema.
Die Rendite, da habe ich auf jeden Fall für mich einen Ansatz gefunden, denn ich habe ja auch mein eigenes Dilemma mit dem Thema und logischerweise, früher oder später muss man ja für sich eine Lösung finden. Man muss sich ja einfach entscheiden. So ist das ja immer im Leben. Entweder du sagst, ich entscheide mich für den harten Weg oder ich entscheide mich für eine Alternativlösung oder ich sage, mir ist das Thema gar nicht wichtig. Im Endeffekt muss ja jede Person nachher für sich eine Entscheidung treffen. Und das ist ja immer unsere Kernaussage. Jede Frau muss investieren. Jede Frau muss sich um ihre Finanzen kümmern. Und ja, da werde ich zum Schluss auch meinen Ansatz nochmal teilen, wie ich da jetzt mit umgehe mittlerweile.
Gerne.
Wie schon anfangs gesagt, ist das ja ein Thema, was auch unsere Kundin, unsere Community hier im Podcast total beschäftigt. Deswegen haben wir einfach mal unsere Leute da draußen gefragt, welche Themen interessieren dich denn jetzt eigentlich bewusst zum Thema Nachhaltigkeit, damit wir die heute mal beantworten können. Und da habe ich dir auf jeden Fall einiges mitgebracht und bin da ganz gespannt auf deine Antworten. Also, als erstes einmal, wer entscheidet, was nachhaltig ist?
Genau, also Nachhaltigkeit ist eben nicht objektiv, sondern es ist eben von jedem selbst abhängig, wie er das einschätzen will. Mhm. Die einen sagen, okay, für mich also Öl, Atomkraft, Rüstung, Tech, wie auch immer, kommt in Frage, kommt nicht in Frage. Das heißt also, gut oder böse hängt immer von den eigenen Werten ab. Das muss man sich halt im ersten Step fragen. Und dann ist natürlich wichtig, diese ESG-Ratings oder generell diese Ratings, die wir durchgesprochen haben, kommen von Ratingagenturen und die entscheiden quasi ja selbst nach ihren Kriterien und Werten, was dann gewichtet wird und wie es gewichtet wird. Das heißt, damit müsste man sich dann im ersten Schritt auch identifizieren können. Das heißt, das macht da Sinn. Heißt ja, man kauft indirekt quasi dann so ein bisschen die Meinung anderer wieder mit. Ja. Und wenn man sagt, okay, ich möchte wirklich nach meiner eigenen Wertevorstellung handeln, dann wäre es sinnvoll zu wissen, wonach ist da quasi sortiert worden.
Ja, das heißt, wir können auch schon mal eigentlich ableiten, wer nachhaltig investieren möchte, sollte sich im allerersten Schritt einmal seiner eigenen Meinung und seiner eigenen Werte bewusst werden und vielleicht auch einmal runterschreiben, was sind zum Beispiel Do's und Don'ts, wo kann ich bewusst darauf verzichten, welche Themen aus den drei Bereichen der Nachhaltigkeit sind mir eigentlich wichtiger, wo will ich mein Steckenpferd setzen, damit man bewusst dann danach auch filtern und einkategorisieren kann, oder?
Genau, korrekt, das würde ich genauso angehen, ja.
Dann können wir nochmal, kam nochmal eine ganz spannende Frage. Ist ESG eigentlich Moral oder auch Risikomanagement? Das finde ich auch ganz interessant. Ich habe da selber auch einen Podcast mal gehört. Da hat auch eine Frau über nachhaltig investieren gesprochen und sie hat gesagt, in meiner Meinung ist nachhaltig investieren eigentlich ja auch nicht nur nachhaltig im Sinne von ökologisch und so weiter, sondern auch im Sinne von zukunftswirksam. Denn wir wissen ja alle um unsere Klimathematiken und das, wir haben den krassesten Sommer seit jeher und das hat ja nicht einfach, kommt ja nicht von ungefähr, sondern Klimaerwärmung ist ja ein großes Thema. Und sie hat einfach gesagt, okay, für mich ist es eigentlich nur sinnvoll, nachhaltig zu investieren, weil das ja auch bedeutet, ich investiere indirekt auch in Klimaschutz und Themen, die uns wichtig sind, weil früher oder später muss die Menschheit, muss die Welt umdenken. Wie siehst du das Thema?
Ja, also nochmal trotzdem zurück zur Methodik der eigentlichen Siegel. Also ursprünglich ist es eben Risikomanagement quasi gewesen. Also es ging um andere Dinge im Grundsatz und das wurde dann sozusagen als so ein bisschen grünes Siegel entfremdet, sage ich jetzt mal grob. Ja. Natürlich sind das Themen, die irgendwie ineinander übergehen, aber im Grundsatz ist es eben so gewesen, dass wir hier vor allem ein Risikomanagement drin hatten. Das heißt also, diese Klimareputations- und Regulierungsrisiken sollten irgendwie abgedeckt werden und Ich finde schon, dass man, zurück zu dem ersten Punkt, eben sich fragen sollte, was ist mir persönlich besonders wichtig, und wenn man jetzt auch auf die Lebenszeit, sage ich mal, guckt, die man jetzt selber noch hat, wie hoch oder wie groß ist auch tatsächlich der eigene Hebel, den ich habe, wenn ich jetzt nämlich sage, ich möchte alles managen, gefühlt selber, und mir überlegen, wie ich das alles mache, ist das ein bisschen Overload, glaube ich. Also weil am Ende verfehlt das den eigentlichen Zweck, den ein ETF ja haben sollte, der da ist, breit gestreut an der Weltwirtschaft teilzunehmen am Ende des Tages. Und dementsprechend, genau, würde ich sagen, also im Grundsatz ist das ein bisschen entfremdet worden, das Siegel. Und jetzt wird es eben zu anderen Zwecken genutzt. Man muss sich eben selber eben fragen, was möchte ich damit bezwecken mit dem Investment und wozu tue ich das? Aber ich denke, kommen wir nachher auch nochmal drauf zum Fazit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ist das quasi direkt die Anschlussfrage, die passt sehr gut. Verändert denn mein nachhaltiger ETF-Kauf die Welt? Also wie groß ist eigentlich mein Einfluss? Du hast über Hebel gesprochen. Welchen Hebel habe ich dann als einzelne Person über mein Investment wirklich nachhaltige Prozesse zu unterstützen?
Genau, da ist die grundsätzliche Logik eines ETFs wieder ganz interessant, weil man kauft die Anteile der Unternehmen nicht von dem Unternehmen selbst direkt. Mhm. Das denken ja viele.
Ja.
Ich investiere jetzt in einen ETF, da ist McDonald's drin und ich kaufe jetzt Anteile an McDonald's direkt. Aber der ETF-Anbieter quasi kauft also diese Unternehmensanteile ein und stellt sie sozusagen am Sekundärmarkt dann zur Verfügung den ETF-Anlegern. Mhm. Das heißt also, man kauft quasi einem Anleger seine Anteile ab und nicht direkt dem Unternehmen. Das heißt also, theoretisch gibt es dann die Anteile, die am Markt verfügbar sind, schon, wenn man so will. Dementsprechend ist das so ein bisschen der erste Trugschluss. Das heißt also, man unterstützt immer nur indirekt diese Firmen direkt über sein Geld, wegen eben diesem Thema Sekundärmarkt. Primärmarkt gibt es dann eben auch noch. Da gibt die Firma direkt oder das Unternehmen direkt eben neue Aktien aus.
Ja.
Geld fließt eben ans Unternehmen. Und das ist eben dann der direktere Weg, den man aber über so ein ETF in der Regel dann gar nicht handelt.
Mhm. Das heißt, auch wenn jetzt super, super viele Leute sich entscheiden würden, nur noch nachhaltig zu investieren, würdest du sagen, hat es keinen primären Effekt? Oder wie würdest du es einschätzen?
Nee, also das würde ich so nicht sagen. Also das hat keinen Effekt. Naja, man muss ja immer sehen, das ist ja wie die Mücke im Zimmer, wenn man schläft. Also die nervt, die ist mini klein, aber die nervt. Also ich glaube schon, dass man natürlich in der Masse, wenn die Gesellschaft insgesamt ein Umdenken hat, das ist ja auch der Ansatz, wenn man jetzt irgendwie vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung irgendwie sieht, je nachdem, unabhängig davon, wie jetzt da Studienlage und Sonstiges ist. Aber im Grundsatz, wenn viele, auch kleine Teile, irgendetwas, also auch kleinteilig etwas machen, dann bewirkt das natürlich im Großen und Ganzen dennoch etwas. Trotzdem würde ich hier eben immer, dass die Wirtschaft an sich, also als grundsätzliche Logik ranziehen. Und da ist schon zu sagen, also eben wie gesagt, diese Sekundär-Primär-Markt-Geschichte ist ein Thema. Und man muss natürlich auch immer überlegen, was mache ich jetzt mit meinen 500 Euro oder 200 Euro, die ich tatsächlich dann selber anlegen kann. Also das ist eine relativ kleinteilige Geschichte. Und ist das wirklich der Hebel, weil das eben wirklich ein kleiner Anteil ist? Oder habe ich nicht woanders prozentual für das, was ich eben bewegen kann sozusagen im Leben, einen weitaus größeren Hebel? So würde ich daran gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das generell, das ist so ein spannendes Thema, die Politik wälzt ja gerne auch große Themen immer auf die einzelnen Individuen ab. Ne? Jeder Einzelne muss ganz strikt Müll trennen, sonst bist du daran schuld, dass morgen die Welt untergeht. Aber eigentlich müssen die großen Veränderungen ja auch von großer Ebene gesteuert werden. Das heißt, an sich sind ja auch die Staaten viel mehr in der Verantwortung, keine Ahnung, Klimareformen umzusetzen und es den Menschen zu erleichtern, nach diesen Richtlinien zu leben. Vielleicht kann man so vom Großen ins Ganze auch mal auf ETF schauen, denn im Endeffekt ist das Prinzip von dem ETF ja, es richtet sich nach unseren Kaufgewohnheiten. Also wenn wir uns jetzt den MSCI World angucken, da ist ja auch nur Coca-Cola oder McDonald's drin, weil wir das einfach unfassbar viel nachfragen. Das heißt, wenn langfristig Systeme sich umstellen, wenn Gesellschaften sich umstellen, wenn es eine wirklich, wenn es eine große, einen großen Umschwung passiert, dann verändern sich auch inhaltlich die ETFs, weil das ja das Coole ist, dass die sich in ihren Anteilen jederzeit tauschen können, je nachdem, wo halt das Geld reinfließt. Das heißt, eigentlich ist ja der indirekte Wandel über die Gesellschaft, über die Politiken und nicht über jede einzelne Person. Weil ja, ich müsste ja nicht mehr die Aktien von einem Unternehmen kaufen, was ich vielleicht nicht super finde, wenn es nicht mehr so lukrativ ist. Und das heißt, an sich sind da ja, sag ich mal, wirklich andere Bewegungen, die dem übergeordnet sind und jetzt weniger, wo ich indirekt mein Geld investiere, oder? Würdest du mir dazu stimmen?
Klar, sicherlich. Und es ist ja auch so, dass wenn wir jetzt auf einzelne nachhaltige ETFs gucken, dann in kleinen Teilen häufig zum Beispiel McDonald's oder so jetzt trotzdem mit da drin steckt. Also kann man dann jetzt auch drunter streiten, auch weil natürlich diese Größe, die so ein Unternehmen dann insgesamt am Markt hat, die kann man dann kaum ignorieren, sage ich mal. Mhm. Und die wird dann trotzdem irgendwie Platz finden in diesem Index. Und das auch ein Stück weit zu Recht, weil, wie gesagt, würde man größere Einzelteile wegnehmen, würde man teilweise ganze Branchen eben aussortieren und dementsprechend dann das, was der ETF an sich machen soll, nämlich eben breit gestreut zu investieren, würde, dem würde man nicht mehr nachkommen können, sozusagen in dem Falle, ne?
Dann kommen wir eigentlich nochmal zu mit der wichtigsten Frage, denn beim Investieren geht es notgedrungen immer um Rendite. Weil warum machen wir das Ganze? Wir machen es ja nicht, weil wir unfassbar viel Spaß dran haben. Du vielleicht schon, aber du hast ja vor allem Spaß daran, weil du siehst, es funktioniert, wenn man sich damit beschäftigt. Das lebt ja auch von dem Erfolg des Ganzen. Man macht es ja nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck. Und deswegen ist ja auch eigentlich die wichtigste Frage, wie viel Rendite darf mich denn meine Nachhaltigkeit, meine nachhaltigen Werte kosten? Weil das hast du ja auch schon angeteasert, dass das ein Punkt ist, wo sich konventionelles und nachhaltiges Investieren unterscheidet. Ich finde, da kann man auch wieder den perfekten Bogen zur Agrarwirtschaft ziehen. Eine Bio-Kartoffel ist vielleicht manchmal kleiner, hat dafür irgendwie bessere Werte, aber eine konventionell erzeugte Kartoffel ist größer, also größerer Ertrag. Und so kann man es ja eigentlich auch direkt beim Investieren sagen, dass man wahrscheinlich auch ein bisschen Rendite liegen lässt, wenn man sich nur auf nachhaltige Investitionen beschränkt, oder?
Ja, definitiv. Das ist oft ein Punkt. Vor allem ist da halt diese Streuung das wieder das Thema, was wir jetzt auch schon häufiger besprochen hatten, dass natürlich weniger Streuung immer auch weniger Möglichkeiten sozusagen bedeutet. Dann bei dem großen Wurf, der dann in den einzelnen Unternehmen, die in so einem Index drinstecken, stattfinden kann, bedeuten würde. Entsprechend minimiere ich einfach meine Möglichkeiten, dadurch irgendwo mit dabei zu sein, sage ich mal. Und gleichzeitig sind vielleicht auch einzelne Punkte, die jetzt für mich persönlich gar nicht so vorrangig wichtig wären, bei einem Unternehmen sind vielleicht dann aufgrund dieser strengen Filterthematik oder je nachdem, welchen Filter man jetzt da nutzt, sind dann trotzdem, finden trotzdem nicht statt in diesem Investment, weil halt der Filter es nicht erlaubt sozusagen. Mhm. Also ich würde eben im Grundsatz sagen, also wir haben strengere Filter, bedeutet eben weniger Streuung und potenziell dadurch geringere Rendite und potenziell auch gegebenenfalls ein höheres Risiko aufgrund eben der geringeren Streuung. Genau, ich glaube, so würde ich es zusammenfassen.
Das heißt, im Endeffekt muss jede Person für sich selber nachher entscheiden, wie viel ist es mir wert, meine Werte, wie viel sind mir meine Werte wert, im wahrsten Sinne. Und vielleicht kommen wir dann da mal mit rüber zur Lösung. Ich bin ganz gespannt, was du da so noch zu sagen hast als konkrete Tipps. Ich habe ja schon angeteasert, ich würde gerne noch mal erzählen, wie ich das Ganze für mich handhabe. Und zwar habe ich für mich, ich nenne ihn immer gerne den Robin-Hood-Ansatz, gefunden. Also im Endeffekt, Robin-Hood macht ja Folgendes, er nimmt ja Geld von den Reichen und verteilt es in den Armen. Und übersetzt ins Investieren ist es für mich, ich nehme von den großen Unternehmen, die ich vielleicht nicht alle im Detail so optimal finde und vielleicht nicht direkt die Produkte von diesen Unternehmen nachfragen würde, die mir aber eine größere Rendite ermöglichen. Dabei achte ich natürlich auch auf bestimmte Kriterien, dass ich jetzt nicht direkt irgendwie in Waffen und Rüstung und Kinderarbeit investiere. Das ist mir schon wichtig, aber ich habe weniger strenge Richtlinien an Investments, als ich es vielleicht in andere Konsumgüter in meinem Leben habe. Aber diese höhere Rendite ermöglicht mir ja mehr Geld bei mir, was ich wiederum verteilen kann, eben, das ist ja die Analogie zu Robin Hood, an die Personen oder an die Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, die haben das eben verdient. Und das heißt, ich habe im Endeffekt auch auf die Altersvorsorge bezogen, das ist ja etwas, was super wichtig ist, wer später in Altersarmut gerät, hat unwahrscheinlich wenig Handlungsspielraum. Du musst das günstigste Essen kaufen. Du kannst vielleicht nicht mehr so gut auf deine Gesundheit arbeiten. Du musst dich auf Kassenleistung beschränken, kannst nicht mehr Zusatzleistungen buchen und kannst aber auch nicht mehr beim Bioladen nebenan einkaufen, sondern gehst nur noch in den Netto als Beispiel. Und das ist es ja im Endeffekt, was wir uns dadurch ermöglichen, dass wir vielleicht auch in größere Unternehmen investieren mit mehr Rendite und uns dann aber selber sagen können, ich habe trotzdem mehr Geld zur Verfügung, um vielleicht auch was zu spenden, um wohltätig zu sein, habe mehr, ich muss keinen Minijob machen, ich kann nebenbei in einem ehrenamtlichen Engagement arbeiten. Es gibt ja so viele Handlungsspielräume, die ich habe, wenn ich mehr Geld habe. Und das ist einfach mein Ansatz, dass ich sage, das fühlt sich für mich nachhaltiger an, weil ich so einen direkten Einfluss nehmen kann, anstatt eventuell durch irgendwelche Siegel, die ich nicht im Detail durchblicken kann als Laien, vielleicht doch gar keinen wirklichen Mehrwert biete. Und das ist halt meine Umgangsweise damit. Und das erzähle ich auch vielen Frauen in meiner Beratung. Und viele können damit resonieren, weil sie sagen, okay, das ist irgendwie nachvollziehbarer, das ist, fühlt sich aktiver an. Und so kann man damit auch, sage ich mal, sein Gewissen und seine Renditevorstellung irgendwie unter einen Hut bringen.
Man lässt auch so ein bisschen diese Eitelkeit, sage ich mal, dabei weg. Das heißt also, man guckt so ein bisschen eher, was macht jetzt wirklich de facto Sinn. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, mit der Altersarmut, das ist keine Variante, die Sinn macht am Ende des Tages, weil dann sitzt man da mit 67 und ja, muss eben das Essen, das kaufen, was dann möglich ist. Mhm. Und dann hat sich die ganze Arbeit und der Verzicht, der, ich sag mal, voraussichtliche Verzicht, dann ja wieder aufgehoben, weil man dann die Wahl eben nicht mehr hat. Das heißt, ja, ich würde da auch mitgehen und sagen, also immer so ein bisschen auch gucken, wo sind wirklich meine Hebel tatsächlich? Wie sieht so eine nachhaltige Strategie dann im Einzelnen tatsächlich aus? Und wir helfen ja auch im Einzelnen dabei. Also wenn man jetzt sagt, man kommt zu uns und sagt, Mensch, mir sind die und die Dinge wichtig, dann fassen wir ganz einfach, kurz und knapp zusammen, was steckt drin, worauf kann man sich tatsächlich verlassen. Wir erklären das recht easy und dann kann man sich überlegen, ist das das, was ich möchte? Und auch da kann man mal rechnen und auch sich die Renditen, und das ist ja auch etwas, was wir nur voraussagen können. Das heißt also, wir wissen natürlich auch da nicht, in beiden Varianten nicht, wie die Rendite dann aussehen wird, aber Durchschnittswerte sind da ja durchaus auch anzuführen. Insofern kann man dann einfach mit einer Beraterin auch gemeinsam gucken, die eben diese Filter kennt, die eben weiß, okay, was bedeutet das konkret für mich, worauf verzichte ich gegebenenfalls, und die auch mal eingeben kann in so einen Rechner, was kommt denn dann mit 67 tatsächlich bei mir an und wo ist dann wahrscheinlich der Hebel größer, wenn ich dann eben zum Beispiel nicht mehr im Biomarkt einkaufen kann oder beim Bauern nebenan oder wie auch immer. Genau, das ist auch ein Thema, und wir gucken natürlich auch darauf, wenn jetzt eine Frau zu uns in die Beratung kommt, geht es ja nicht nur darum, wie so eine Investmentstrategie aussieht, also wo man sein Geld reinsteckt am Ende des Tages, sondern auch, wie kann man im Alltag vielleicht auch Hebel nutzen. Ich denke da zum Beispiel auch an unsere Cashflow-Liste, die ja durchaus auch Dinge zutage fördert, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe gerne shoppen, ich fahre gerne in Urlaub und gleichzeitig will ich irgendwie nachhaltig investieren, dass man vielleicht sagt, naja, vielleicht nimmt man vom Shopping-Budget mal einen kleinen Teil weg und spart da mal was, weil auch das hat einen nachhaltigen Effekt, nicht nur auf den Geldbeutel, sondern dann eben auch tatsächlich im Hinblick auf andere Nachhaltigkeitsthemen.
Im ökologischen Sinne,
genau. Mhm. Und das ist dann so ein ganzheitlicher Ansatz, der dann auch Spaß macht, wo man gemeinsam auch schauen kann. Ich habe in den Beratungen beides gehabt, also Frauen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich will unbedingt nachhaltig investieren, und wir haben uns dann die Themen wirklich gemeinsam angeschaut, überlegt, okay, was macht Sinn, was möchte sie auch und ist das überhaupt realisierbar, was sie sich wünscht konkret, und haben uns dann dafür entschieden. Und wir hatten auch schon häufig die Fälle, dass man gesagt hat, also macht leider gar keinen Sinn in dem Falle. Wir investieren recht klassisch, sage ich mal, in gute ETFs und schauen dann, dass wir den Hebel an einer anderen Stelle einfach einsetzen.
Ja, voll guter Tipp auf jeden Fall. Ich würde nochmal versuchen, die wichtigsten Learnings zusammenzufassen. Du kannst ja gerne ergänzen. Also wir haben auf jeden Fall heute festgestellt, dass Nachhaltigkeit ein Spektrum ist. Es ist kein 1:1 immer gleich definierter Begriff, und es ist auch vom jeweiligen Filter sehr stark abhängig oder von der Ratingagentur, die es letztendlich betrachtet. Das heißt, wir müssen immer gucken, wer definiert dieses Thema und ist die Definition dieser Person, dieser Agentur auch unsere eigene. Und was du auch wichtig gesagt hast, man finanziert nicht die Firmen der Aktien, die in einem ETF sind, direkt, sondern einfach immer nur indirekt. Das heißt, auch der Einfluss, den wir wirklich darüber nehmen konnten, ist sehr indirekt. Genau. Und letztendlich bleibt immer die Frage jeder einzelnen Person, geht es mir wirklich darum, nachhaltig zu investieren oder ist es ein Gefühl, was damit kommt, kaufe ich mir ein gutes Gewissen ein, aber dann musst du dich immer fragen, was ist dir dieses gute Gewissen wert oder nutzt du eben, wie du richtig gerade nochmal gesagt hast, andere Hebel in deinem Leben, hast du andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen oder wie ich eben meinte, über den Robin Hood-Effekt kannst du nachgelagert nachhaltigere Entscheidungen treffen, wenn du am Ende mehr Rendite raus hast, wenn ausgezahlt wird. Hast du noch was zu ergänzen? Oder würdest du sagen, das passt gut zusammen?
Eine nachhaltige Folge durch
sehr
und durch.
Schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es war sehr erhellend. Ich habe auf jeden Fall auch noch einiges mitnehmen können und ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind rund um das Thema nachhaltig investieren, die du auf jeden Fall nochmal geklärt haben möchtest, dann schreib es hier unten in die Kommentare. Dann werden wir da auf jeden Fall gerne nochmal in einer Story oder in einem Beitrag was zu erzählen. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Kurz einmal was in eigener Sache. Wenn du gerne wissen möchtest, wo du gerade beim Thema Geld stehst und was vielleicht dein nächster sinnvoller Schritt ist, dann buch dir doch jetzt eine Beratung bei uns. Ganz in Ruhe, individuell und auf deine Bedürfnisse abgestimmt. Den Link findest du in der Beschreibung.